häufig auf dem Bauernhof und ich habe diese Geschichte erzählt bekommen. Da war ein junger Mann und er wollte eins seiner Kühe loswerden. Und die eine war prächtig und gut und die andere war mickrig. Und dann kam der Verkäufer her mit dem potenziellen Kunde und hat diese kleine schmächtige Kuh übers Gras gelobt, wie gut die ist und so weiter und so fort. Und dann wurde beide verkauft und dann sagt der Landwirt zu dem Verkäufer, der im Käufer hat, sag, warum hast du nicht die gute Kuh gelobt, sondern das arme, mickrige Gedöns da? Dann hat er gesagt, weißt, die große, die weiß, dass er gut ist, aber die kleine, die braucht viel Lob. Und anscheinend bin ich so ein kleines, mickriges Gedöns, dass man so eine Vorrede da vom Jürgen braucht. Ja, ich hab dich auch lieb. Schauen wir mal, ob die Präsentation geht. Gut. Ja, wir sehen Afrika bei Nacht. Gut, ich fange einfach mal an. Ich durfte, glaube ich, schon 16 Mal auf Wake-Up sein. Wo es angefangen hat, damals in Leimen, das war noch um Pfingsten rum, also das war so ein Sommercamp, bevor das zu einem Wintercamp wurde. Und das hat nachhaltig mein Leben verändert. Und umso schöner zu sehen, dass ihr sogar als Gemeinde Jugendliche sponsert, dorthin zu gehen. Ich glaube, nicht weil ich dort war, sondern weil Gott dort war, wird es auch das Leben von euren Jugendlichen verändern. Genau, jetzt schauen wir mal. Also, wie der Jürgen gesagt hat, mein Name ist David, mit Nachname Zeyer. Ich bin 3 Jahre alt und das ist meine Frau und mein kleiner Caleb. Der hat am 2. Januar Geburtstag gehabt. Ja, wir haben gegen den Rat von vielen Leuten mit 6 Wochen ihn doch mit nach Sambia genommen, weil wir gesagt haben, wir vertrauen auf Gott und er hat uns einen Job dort geschenkt. Und wenn er uns auch einen Job schenkt, dann schenkt er uns auch Gesundheit und Weisheit. Und wir durften dieses vergangene Jahr wirklich toll erleben. Ich möchte euch aber auch gleich am Anfang der Gebetsanliege mitschicken. Ich soll am 17. Januar wieder nach Hause fliegen. Also ihr hört schon, zu Hause ist da, wo man sich wohlfühlt. Wir fliegen oder wir sollten am 17. Januar wieder fliegen, weil unsere Vertretung wieder nach Deutschland muss. Nur jetzt ist da Cholera ausgebrochen und die Regierung hat das ganze Land lahmgelegt. Die hat gesagt, keine Gottesdienste mehr, keine Schule, kein öffentliches Leben. Jeder muss zu Hause sitzen und warten, ob er stirbt oder nicht. Und natürlich, der Sohn ist jetzt 1 Jahr und 5 Tage alt, werden wir den nicht mitnehmen. Wir wissen auch nicht, sie haben es jetzt mindestens bis Anfang Januar diesen Notstand ausgerufen und wie es dann weitergeht. Sie haben dieses Jahr schon 2000 Fälle in der Hauptstadt registriert, wo wir sind. Und gerade in diesem Slum, wo wir unterwegs sind, in Bauleni, wo auch der Jürgen war, herrscht es ganz schwierig. Da haben sie einfach ein Bett nach dem anderen in Zelte. Da ist dann so ein Loch in der Matratze drin, dass gerade die Flüssigkeit durch kann. Und das sind andere Umstände, in denen man unterwegs ist, wo man auf Gott vertrauen darf, wo man aber auch weise sein muss. Ich kann natürlich jetzt sagen, ich vertraue auf Gott und ich nehme meinen Sohn und meine Frau mit und wir gehen dort in den Gottesdienst, auch wenn die Regierung uns verbietet, weil Gott steht über allem. Oder man kann auch einfach vernünftig sein und sagen, wir vertrauen auf Gott und wir hören, was andere uns raten. Ja, wir leben dort richtig afrikanisch auf dem Boden, das ist unser kleiner Knopf, der dort aufwachsen darf. Und ja, wir sind in Sambia. Ich habe euch das mal kurz mitgebracht, dass ihr ungefähr seht, wo wir sind. Weil so viele sagen, ja, wie ist denn das Wetter in Afrika und was spricht man in Afrika? Afrika ist doch ein ganzer Kontinent, ja. Und Sambia liegt hier richtig schön in der Mitte. Wir haben 40% vom südlichen Trinkwasservorrat. Aber wir haben trotzdem Menschen, die Cholera bekommen, weil sie kein sauberes Trinkwasser haben. Wir haben einen Haufen Korruption, einen Haufen Hunger, aber wir haben auch Gott an unserer Seite. Hier in Sambia sind wir ziemlich südlich, im Lusaka, in der Stadt. Das Ganze hier ist die Hauptstadt, ihr seht die dichte Besiedlung und wir wohnen hier ziemlich außerhalb. Also wir fahren praktisch aus der Stadt raus, bis die Stadtgrenze kommt, da ist dann nochmal ein Polizei, der auf uns aufpasst oder auch nicht. Genau, hier ist dieser Polizeipunkt und hier unten wohnen wir. In Deutschland sagt man mal, ja, da gibt es eine Straße mit dem Schlagloch und so weiter. Bei uns gibt es Schlaglöcher mit Straße. Da kann man sich dann, ja, Ich glaube, das kann man nicht erklären, wie das aussieht. Da muss man einfach mal vorbeikommen. Aber der Jürgen, der weiß es ja. Und vielleicht geht einfach mal mit dem Jürgen mit. Oder lasst den Jürgen hier und geht selber mit. Ihr seid alle herzlich willkommen. Es gibt ja auch dieses Jahr wieder eine Reise, die sich immer lohnt, egal wie teuer die ist. Vielleicht gibt's ja auch Sponsoren. Genau. 5 Kilometer von uns weg ist der Bereich Bauleni. Ich bin damals vor 6 Jahren zuerst mal nach Sambia gekommen und habe dort in meinem Urlaub geholfen, als ich noch bei der Bank gearbeitet habe. Und da hat man uns gesagt, Bauleni, das ist so ein Slum, da geht man nicht rein. In diesem Bereich, ihr seht es ja auch grob, dass das nicht groß ist, leben 64.000 Leute. Die Hälfte davon mindestens Jugendliche unter 16, wenn nicht noch mehr. Es gibt dort 100 verschiedene Kirchen, aber die Leute sagen, wenn pro Kirche ungefähr 100 Leute hingehen, gibt es trotzdem wohl mehr Prostituierte da drin als Gemeindemitglieder. Es ist phänomenal extrem. Da leben Familien, 6 Personen in einem Zimmer, also nicht so ein Zimmer wie hier, sondern ein Zimmer wie vielleicht da der Treppeaufgang. Also Jürgen, warst du im Haus vom Pastor? Da leben dann 8 Leute drin. Das ist unvorstellbar. Ich war schockiert, als ich vor ein paar Tagen bei meiner Oma zu Hause war. Vielleicht das erste Mal meinen Opa ins Krankenhaus fahren, weil er 87 ist und am Herz operiert wurde. Und dann war die Oma allein und dann bin ich da vorbeigegangen und habe mit ihr gegessen und so weiter. Und dann habe ich Nachrichten angeschaut. Und nach Nachrichten, 20.15 Uhr, habe ich gedacht, wenn du schon das ganze Jahr in Deutschland bist, dann zapp doch mal rum, was so das Neueste in Deutschland ist. Ich habe in Deutschland keinen Fernseher und ich habe in Afrika keinen Fernseher. Und ich glaube, ich vermisse nicht. Aber da kam eine Serie, auf Deutsch übersetzt, das sind ja Wörter, die man von oben hier gar nicht spricht, heißt es so viel wie, seh zu, dass du aus meinem Haus rauskommst. Eine neue Serie, wo 100 Menschen auf 106 Quadratmeter wohnen, zum Spaß. Und wer es am längsten aushält, kriegt 100.000 Euro. Ich meine, wenn er das wollt, geht mit nach Afrika, das ist kein Problem. Da braucht er nicht ein Fernsehteam oder wie. Es ist unvorstellbar, dass es Menschen gibt, die versuchen, Katastrophen von anderen nachzuspielen und dann aber auch noch bewundert werden, wie sie psychisch das 3 Tage aushalte oder 5 Tage aushalte. Die Leute dort müssen das ihr Leben lang aushalten. Das ist das Zentrum, auf dem wir arbeiten dürfen. Das ist ungefähr 200 auf 200 Meter groß. Hier in einem dieser Chalets dürfte euer Pastor auch nächtigen. Hier hinten ist es mit der Schlange passiert. Es ist ganz einfach so, eine Kobra spuckt. Also die ist jetzt nicht so gefährlich, wenn sie dich beißt. Da ist natürlich auch da das Gift da. Aber man sollte halt von allen Schlangen an die Kobra am wenigsten rangehen. Und deswegen habe ich ja schon vorher den erwachsenen Leute gesagt, sie sollen bitte auf den gepflasterten Wege laufen und sollen nicht im Gras rum und sollen, wenn Tiere kommen, weggehen und nicht hingehen. Und dann gibt's doch Leute, die sagen, die Schlange war aber so niedlich, da bin ich halt mit dem Handy ran auf 30 Zentimeter, um ein schönes Bild zu kriegen. Da kann man dann auch nicht mehr helfen. Ja. Sie haben gesagt, das war ja einfach nur so ein Schlängle. Und dann war die im Abwasserkanal drin und dann haben wir den aufgeschlagen und mein Arbeiter hätte, also ich habe sie mit dem Bambusstab fixiert in der Leitung und der andere hätte sie totschlagen sollen. Dann kam die aber so auf 50 Zentimeter raus, weil ich sie leider hinter am Schwanz erwischt habe und nicht am Kopf. Und das ganze Fototeam aus Deutschland kriegt auf einmal Panik und springt zurück und ich stehe mit der Schlange da. Ja, da gibt's auch christliche Leute, die sind schon lange in der Gemeinde, die sagen dann, David in der Bibel steht, stampfe oder trete auf die Schlange und so. Bitte, ihr könnt eure Bibel ausleben, kommt vorbei, ich bringe euch zur Schlange. Ihr zeigt mir mal, wie das funktioniert. Ihr dürft ihr auch gern von hinten anheben und mir dann den Stab präsentieren. Ganz den Glaube habe ich noch nicht. Aber ihr seid wirklich herzlich willkommen. Also hier in diesem linken Bereich, da arbeiten wir. Oder das sind auch die Unterkünfte. An dem rechten Bereich ist ein Restaurant, das aber nur offen ist, wenn Gruppen da sind oder wenn Konferenzen sind. Und hier hinten ist eine Konferenzhalle. Das Ganze ist entstanden, man wollte eigentlich ein Chalet für eine Krankenschwester und ein Chalet als Büro für die Afrika-Arbeit, die vom Peter Thomas betreut wird, der hier aus Deutschland kommt, aber für den ganzen Kontinent Afrika zuständig ist. Außerdem auch der Jürgen Rudolf, der für den ganzen Kontinent für alle Ausbildungseinheiten zuständig ist. Ja, und dann haben sie gesagt, ja, wenn wir 2-3 Fundamente bauen, dann bauen wir mal 7. Und also eigentlich war nie Geld da, aber es ist immer irgendwie weitergegangen und jetzt steht dieses Zentrum da. Und wir wurden vor 3 Jahren ausgesandt mit einem ganz klaren Auftrag. Ist natürlich Deutsch und Englisch, weil das eine internationale Sache ist. Aber von der Idee her ist es so, zum einen soll man eine Missionsbasis sein, dass alle Länder aus Afrika dort ihre Leiter zusammenbringen können. Ihr seht hier Peter Thomas, Dr. Mark William, der war damals bei der letzten Konferenz noch der weltweite Vorsteher von der Gemeinde Gottes. Und da bringt natürlich jeder seine Fahne mit. Und das ist interessant, wenn aus fast jedem Land Afrikas Vertreter kommen und du dann auch denn ihre Zimmer reinigst oder, ja, da bekommt man Einblicke in die Leidenschaft. Auch allgemeine Seminare wird dort gehalten oder Jugendleiterseminare. Wir hatten auch ein Missionsteam, ein Jugendmissionsteam, das gekommen ist. Das ist jetzt zum Beispiel in Bauleni. Auch dafür ist dieser Ort gedacht, dass man sicher wohnen kann, wenn man der Schlange nicht hinterherläuft. Und dann in Slums oder in Gebiete, wo man eigentlich nicht wohnen will, reingehen kann. Da nimmt man dann Gitarre oder einen Lautsprecher und stellt sich auf die Straße. Und dann hat man die Kinder und dann kann man denen von Gott erzählen oder kann auch einfach nur Zeit mit ihnen verbringen und sie wertschätzen. Es gibt aber auch die Möglichkeit, dass große Pastoren kommen und dort in Kirchen predigen. Genau. Auf der anderen Seite sollen wir auch ein Ort sein, wo man sich erholen kann, geistlich und auch körperlich. Was ich feststellen durfte, dieses deutsche Schwarz-Weiß-Denken, das funktioniert, das gibt's. Es gibt Ja und Nein, es gibt Lüge oder Wahrheit, es gibt links oder rechts. Aber wenn du da mal ein paar Monate oder Jahre gelebt hast, dann wird aus diesem Schwarz-Weiß-Denken auch mal was Buntes. Ein ganz kleines Beispiel. Unsere Arbeiter kriegen von uns jeden Tag Mittagessen. Und die kriegen da so einen Sack Maismehl, wo sie eigenverantwortlich jeden Tag jemand anders kocht. Und diese Leute verdienen zwischen 60 und 80, vielleicht auch mal 100 Euro im Monat. Und die Lebensmittel dort, wenn man sie im Laden kauft, sind mindestens so teuer wie hier, wenn nicht noch teurer. Luxusartikel wie Schokolade oder Käse oder so sind ja fast unbezahlbar. Ich esse für mein Leben gern Nutella, weil ich hier groß geworden bin. Aber so ein Glas Nutella kostet 6 Euro und ein Kilo Käse 50 Euro. Das ist phänomenal. Also nicht so deutsche Käse, halbes Jahr gereift oder aus der Schweiz, sondern so Pampekäse, ja. Und so ein Arbeiter hat 5 oder 6 Kinder zu Hause, weil er nicht weiß, wie viel davon überlebe, aber er seine Rente absichern will. Und wenn jetzt die Kinder daheim hungern und er da reinlangt in den Sack und eine Handvoll Maismehl mit nach Hause nimmt, dass er seine Kinder Essen geben darf, hat er geklaut, hä? Ja, hat er geklaut. Kommt er nicht in den Himmel. Darf man das sagen? Wenn ich durch meine strikte Regeln dafür sorge, dass ein Kind verhungert, was steht denn im Vater unser? Unser tägliches Brot gib uns heute. Nicht nur mir, sondern auch andere. Da muss ich ganz schnell mein deutsches Denken häufig hinterfragen. Und als ich das erste Mal in Sambia war, bin ich heimgeflogen und habe den ganzen Flug damit verbracht, Gott zu sagen, dass er nicht gerecht sein kann, dass es nicht eine Welt geben kann und dass ich nicht in den Himmel will, wo die Sambianer hinkommen, weil das ist eine Beleidigung denen gegenüber. Unter den Umständen, wo ich lebe und wie ich mein Christsein auslebe und was die erleben und was die jeden Tag leisten, dass wir in den gleichen Himmel kommen sollen und die gleiche Belohnung oder das gleiche Gericht erfahren, das ist meiner Meinung nach ungerecht. Aber so ein Flug kann lang sein. Einmal 4 Stunden, dann 3 Stunden Pause, nochmal 6 Stunden. Da kann Gott viel arbeiten. Und wie ich dann in Deutschland angekommen bin, habe ich gesagt, Gott, natürlich, ich habe das erst nicht auf die Kette gekriegt, aber du bist gerecht und du musst später mal die Antwort dafür haben, wenn die kommen und fragen, warum durfte der David in Deutschland leben und kam dann nur zu uns und hat uns ein bisschen geholfen und dann ist er wieder gegangen, weil sein Kind in die Schule wollte. Das muss mal Gott ausmachen. Aber die Verantwortung, was ich in Deutschland gelernt habe, welches Netzwerk ich aufgebaut habe, welche Leute ich kenne, welches Wissen ich bekommen habe, wie ich das einsetze, außerhalb von Deutschland oder auch in Deutschland, das ist meine Verantwortung und das ist eure Verantwortung. Das ist die Lokalgemeinde, die wir besuchen. Und es gibt natürlich auch, und das ist meiner Meinung nach Gottes Entschädigung für die Ausbeutung und dieses miserable Leben der Leute, die sie haben. Es gibt wunderbare Natur. Man fährt nicht weit, man hat eigentlich so gut wie alle Tiere. Das ist der tägliche Sonnenuntergang auf unserem Grundstück. Wenn du da in der Hitze bei 35 Grad im Schatten wieder arbeitest, weil eine Wasserleitung geplatzt ist oder weil dich jemand ärgert oder Dinge gehen halt einfach nicht so wie hier. Kann man sich schlecht vorstellen, wenn man um die Lohnsteuer zu bezahlen, dass man sich da 4 Stunden in eine Schlange anstellt, um das Bar abzugeben. Aber die Excel-Tabelle, die man vorher erstellen muss, die muss man hochladen und das kann dann auch schon mal 1,5 Tage dauern, weil denn ihr Netzwerk zusammenbricht oder deins. Und da kann man auch mal schimpfen und so. Aber dann abends, wie es im ersten Buch Mose steht, in der Kühle des Abends wandelte Gott durchs Paradies. Und das ist das, was ich immer wieder erleben darf, wo ich merke, hey, wenn der Abend runterkühlt, dann kann auch das Gemüt runterkühlen. Und dann kann man sagen, Gott, es war nicht alles in Ordnung und ich habe nicht alles so schaffen können. Und die Menschen haben auch nicht das erlebt, was es vielleicht hätte erleben sollen. Aber ich gebe es dir hin, ich lege den Tag in deine Hand, wir beenden ihn und schenk mir Kraft für den nächsten Morgen. Und das steht in der Bibel, mach dir um morgen keine Sorge, weil die haben ihre eigene Last. Und das darf man da ganz praktisch erfahren. Wir sind auch ein Zentrum für Ausbildung, das ist beispielhaft ein Masterkurs. Das sind alles Menschen, die schon ein oder mehrere Länder in Afrika vorstehen. Also der ehemalige Sambia-Vorsteher, zum Beispiel der Marc Brenner von Sambia, der ist nach seiner Amtszeit nach Deutschland aufs ETS gegangen, um seinen Bachelor zu machen. Also da ist auch einfach ein Defizit von Ausbildung und das muss aufgeholt werden. Und ja, das funktioniert auch. Aber auch einfach mit Maschinen umzugehen, ohne dass sie nach Körperteile fehlen, versuchen wir ihnen beizubringen. Das ist immer wieder interessant. Aber es ist auch eine Wertschätzung ihnen gegenüber. Aber auch einfach mal mit dem Waisenkind sich hinsetzen und ihm ein bisschen Zeit zuspreche und sage, hey, nur weil ich weiß bin, fällt mir das Geld nicht aus der Tasche. Ich muss auch jeden Morgen aufstehen, ich muss auch arbeiten. Er ist zum Beispiel mein Vater, der unterrichtet da immer wieder Kfz-Projekte mit Brot für die Welt und so weiter. Aber der hat ein Erlebnis gehabt, da hat ein Arbeiter gesagt, ja sag mal, wie bist denn du groß geworden? Dann hat er gesagt, wie ich groß geworden bin. Morgens um 5 in den Stall, Kühe melke, dann in die Schule, abends heimkommen, Hausaufgabe mache, aufs Feld, Rübe hacke, dann Kartoffel für Zeug koche und dann tot ins Bett falle. Ja, und was haben deine Knechte und Mägde gemacht? Und dann hat er gesagt, nee, der Knecht war ich und die Magd meine Schwester. Es gibt auch ganz andere Ansichten. Ja? Und das muss man denen leider auch beibringen. Der andere Punkt ist soziale Arbeit. Da ist meine Frau sehr engagiert. Sie ist Kindergartenschwester hier in Deutschland. Im Olgele hat sie gelernt, hat den Abschluss gemacht und ist dorthin gegangen und hat gedacht, sie kann der Sambianer helfen. Und die haben gesagt, wenn du hier arbeitest, musst du erst mal unsere Prüfung machen. Weil wer weiß schon, ob aus Deutschland was Gutes kommt. Und da hat sie 2 Privatlehrerinnen gehabt, ein Jahr lang, und hat das ganze Jahr lang durchgelernt und hat dann die Prüfung bestanden. Klar, es ist so, die Ärzte dort, die sitzen im Büro, die kommen um 9 bis um 11 und nach der Mittagspause nur vom 3 bis um 4. Mein Onkel ist Arzt in Heidelberg, der hat einen sambianischen Arzt hergebracht, um ihn Dinge ausbilden zu können. Und am 2. Tag kommt er und sagt, Herr Professor, da stimmt doch was nicht. Dann sagt er, ja wieso? Ja, entweder bist du kein Professor oder du spinnst. Dann habe ich gesagt, was ist denn los? Ja, du bist morgens um 7 in der Klinik und gehst abends um 8 raus. Die Ärzte bei uns, die sieht man gar nicht. Und so ist es halt auch, dass die Krankenschwester da viel mehr Verantwortung hat und deswegen müssen sie da auch praktisch alles unternehmen. Wenn die in den Busch fahren, da fährt kein Arzt mit. Was soll ein Arzt, der studiert hat, in dem Busch, wo lauter Kranke sind? Und so durfte sie bis zur Geburt vom Caleb mitfahren. Und da ist zum Beispiel ein HIV-Programm. Mütter, die AIDS haben. Klar, da geht der deutsche Zeigefinger hoch. Wer sich selber ansteckt. Ja, aber wenn du 8 Kinder hast und du wohnst in so einem Slum und du hast kein Geld und dein Mann verlässt dich und das Einzigste, um Geld zu verdienen, dass deine Kinder leben können, ist dein eh schon verbrauchter Körper zur Schau zu stellen. Was darf man dann sagen? Oder es kommt einfach jemand betrunken oder nicht betrunken vorbei und sagt, du quälst mir und ich habe kurz Spaß mit dir. Und das ist an der Alltagsordnung. Und sie geben dort die Medikamente aus und eine Mama, die schwanger ist und HIV-positiv ist, kann die Medikamente einnehmen und das Kind ist HIV-negativ. Solange, ihr kennt den Kreislauf, bis wieder einer kommt. Aber sie kämpfen dort und für die, die sie erreichen, ist es ein Unterschied. Wir haben direkt bei uns an der Straße gegenüber die Hula-Hula-Hütte. Kommt daher, weil es ein Lied gibt von The Ranger, Hula Hula, Halleluja, wo man sich dreht. Genau. Da war ein Freiwilliger da, der hat dieses Hula Hula Lied mit seiner Gitarre auf der Straße gesungen und da sind immer mehr Kinder gekommen, haben gesagt, jetzt müssen wir uns auch um die kümmern. Haben ein kleines Grundstück, haben da eine Hütte drauf gebaut und da findet jeden Dienstag um 3:30 Kinderstunde statt. Da wird gespielt, da wird sich mit Kindern abgegeben, die vielleicht 8 oder 9 sind, motorisch nicht fit sind, einen Ball zu kicken, dabei umfallen, weil sich noch nie jemand um sie gekümmert hat. Und dort werden auch Bibelgeschichte ausgemalt und die Stifte werden aus Versehen mal geklaut und die Scheren sind sehr begehrt und so weiter. Und da kann man sich aufregen. Natürlich haben wir auch unsere Spender gegenüber eine Verantwortung. Aber diese, wir tun unser Bestes, um unser Zeug bei uns zu behalten. Aber manchmal, wenn du da zu zweit bist oder allein und du hast 80 oder 90 Kinder, die da rumspringen, dann ist es natürlich schwierig, da Aufseher zu machen. Und alles an Kette zu machen, hat natürlich mit Vertrauen und wir wollen mit euch in Kontakt treten, natürlich eine abschreckende Wirkung. Ja, und diese Bibelgeschichte wird ausgemalt und dann gehen die Kinder nach Hause. Und natürlich, das Erste, was Papa oder Mama sagte, ist, was haben die Weisen erzählt? Und so kommt das Wort Gottes immer mal wieder in Häuser, wo du gar nicht hinkommen würdest oder in Bereiche, wo sie deine Sprache gar nicht verstehen. Aber für viele ist es auch einfach eine Einbahnstraße. Wenn sich keiner um sie kümmert, leben sie auf der Straße und irgendwann werden sie kriminell und dann sterben sie früher oder später an einer Krankheit oder an einer Kugel. Außerdem wurde uns gesagt, hey, es ist schön, dass ihr da hingeht. Wir haben bisher immer da Geld hingeschickt. Wenn ihr aber arbeitet, müsst ihr euch selber versorgen. Also Nadine und ich bekommen unser Gehalt oder unser Geld zum Leben oder wie auch immer. Wenn ihr mal wissen wollt, was so ein Missionar verdient, fragt da der Jürgen. Manche sagen auch Aufwandsentschädigung dazu. Aber ich bin nicht so dünn, weil wir nichts haben, sondern weil Gott es einfach so gut mit mir gemeint hat, dass ich essen kann und es nicht ansetzt. Wir sind gut versorgt. Wir haben alles, was wir brauchen. Nicht alles, was wir wollen, aber wir haben alles, was wir brauchen. Und das sind unsere Mitarbeiter. Und eigentlich jeder von denen hat keine Schulausbildung. Manche können noch nicht einmal schreiben. Wenn da der Lohnzettel kommt, dann 3x oder ein Fingerabdruck drauf. Und es ist wirklich herausfordernd, so einem 50-Jährigen dreimal zu sagen, wie er der Reche heben soll, dass er das Laub zusammenbringt. Oder wenn man sagt, hey, geh mal kurz an der Schuppe und bring mal die 2 Schrauben und wenn das leer ist, dann schreib auf den Zettel, dass man das kaufen müsse. Und er guckt dich wie ein Auto an und sagt, was ist Schreiben, was ist ein Stift? Er ist ein Mensch im Ebenbild Gottes geschaffen, genauso wie du und ich. Und wie häufig nehme ich mich so ernst und sage, ja, ich verdiene doch Geld, ich war doch auch in der Schule, ich habe doch auch was gearbeitet. Das Auto, das steht mir doch zu, ich habe doch dafür auch gebuckelt. Ich war doch jahrelang im Studium, ich war jahrelang in der Kälte draußen gestanden, ich bin morgens um 4 aufgestanden und. Aber wenn Gott die Hand einmal von uns nimmt, dann merkt man ganz schnell, was wir uns doch wirklich erarbeiten können oder was einfach seine Gnade ist. Auf der anderen Seite soll man auch noch mit dieser Arbeit Geld generieren, um andere Sozialprojekte zu unterstützen. Und da ist es jetzt so, im vergangenen Jahr durch die Einnahme, die wir haben, wenn Gruppen kommen und so weiter, werden 10% auf Seite gelegt und damit wird jetzt ein Bibelschüler für ein Jahr finanziert, der aus dieser Spende auf die Bibelschule gehen kann. Er will vermieden die Räumlichkeiten auch weiter, um nicht nur Geld innerhalb von der Gemeinde im Kreis zu schieben, sondern auch von außerhalb Geld zu bekommen. Manche halten es für fragwürdig, aber Moses Ausbildung wurde ja auch vom Feind bezahlt. Von dem her ist ja die Sache, dass man auch Geld von jedem annehmen kann, solange es im Rahmen bleibt. Ja, wir haben da auch Erfahrungen machen müssen. Da war ein nationales Rugby-Team aus Sambia, die haben sich eingemietet. Und hinterher haben 90% der Handtücher gefehlt und Kissen waren weg und alles Mögliche. Wo man sich dann denkt, meine Güte, muss das sein. Sie haben gesagt, die Verantwortlichen haben gesagt, seid froh, in einem anderen Land haben sie wohl Fenster mitgenommen oder was auch immer. Also dieses Mein ist dein und dein ist mein, ist halt ein bisschen anders da zu sehen. Ja. Aber das sind dann auch Herausforderungen, wo man kurz den Kopf schütteln darf, aber ja, beten darf, dass man wieder Geduld bekommt. Genau. Auch Gemeindefreizeiten sind dort erlaubt. Die Flüge gibt es also zwischen 500 und 600 Euro. Ich meine, ob man jetzt nach Teneriffa fliegt in Urlaub oder ob man mal Gemeindefreizeit in Sambia macht. Habt ihr schon mal Krokodil gegessen? In der Nachbarschaft gibt es Krokodilfleisch. Ich verspreche euch, wenn ihr kommt, fahren wir auf die Krokodilfarm, könnt ihr mal Krokodil essen. Aber es ist auch wunderschön, einfach abends zusammen zu hocken am Lagerfeuer und selber zu grillen. Schlangefleisch essen wir nicht. Das ist unser Pastor, mit dem wir unterwegs sind, der Pastor John und seine Frau. So haben wir die Gemeinde damals vorgefunden, eine kleine Erdhütte, so 6 auf 8 Meter, 80 Leute drin, viermal so ein kleines Loch, dass keiner was klaut als Ventilation, 35 Grad im Schatten, auch wenn es trüb aussieht. Da ist so mancher umgefallen, aber nicht, weil der Heilige Geist gewirkt hat. Und man hat uns gewarnt, dorthin zu gehen, weil dort Huren sind und Betrüger und Halsabschneider und Kriminelle und so weiter. Und man hat uns diese schönen großen Hauptstadtkirchen empfohlen, die so 12 Meter groß sind und Platz für 500 Leute haben. Und da treffen sich dann 45 Heilige oder auch 65. Und da wäre dann auch eine Couch in der ersten Reihe für uns gewesen. Und da hätten wir uns auch chauffiert und als herzlich willkommen geheißen. Und Gott hat uns in dieses, wie Sie es als bezeichnen, Loch geschickt. Und die erste Male war wirklich, ja, afrikanisch. Es ist heute auch noch afrikanisch, aber man gewöhnt sich dran. Und ich hab mir gedacht, hey, meine Güte, wie kommen wir gemeinsam im Himmel zusammen? Die singen erst mal 2 Stunden und schreien sich die Not vom Leib, bevor sie Gott begegnen können. Ja, da sind die Deutschen schon auf ihrem Platz und sagen, so, wo ist das Essen? Aber irgendwie wird es funktionieren. Wir haben durch die Gnade Gottes Spender gefunden. Wir haben um dieses Haus herum ein anderes Haus bauen dürfen. Wir durften das Dach hochbauen. Es war abenteuerlich. Ich habe viele Sachen erlebt. Ich habe auch hier graue Haare. Wir haben gebaut, was das Zeug hält. Ich weiß nicht, ob das jemals abgenommen wird. Das ist egal. Das Wort Gottes wird verkündet. Und ich sage immer zum Pastor, hey, bet richtig, dass falls das Dach mal runterkommt, nee, so schlimm ist es nicht, aber falls mal was runterkommt, dass sie direkt in den Himmel gehen. Als wir gekommen sind, waren so 4, 5 Kinder da. Aktuell macht die Nadine samstags Kinderstunden mit 80 bis 120 Kinder. Je nachdem, wie viel kommen dürfen oder wie das Wetter ist. Wir haben 300 Tage Sonne ungefähr. Die sind ziemlich wetterfühlig. Wenn es da mal ein bisschen bewölkt ist, dann geht die Welt unter. Und wenn es nieselt, dann kommt ja schon die Arche Noah vorbeigefahren. So sieht aktuell unser Gemeindehaus aus. Wir haben links das Pastorenbüro. Der hat sich auch noch in diesem kleinen Zimmer immer vorbereiten müssen. Da waren dann auch die Predigten etwas kurz oder einfach die von der Kinderstunde. Ich konnte praktisch schon anhand von meiner Frau ihre Kinderstunde sagen, was am nächsten Tag gepredigt wird. Aber er hat da jetzt einen wunderbaren Raum, hat wunderbare Bücher und er ist da echt inspiriert. Hier haben wir einen Gebetsraum. Und ganz neu, die Verantwortlichen haben gesagt, hey, wir müssen der Gesellschaft was zurückgeben, wenn wir da sind. Und sie haben gesagt, wir wollen die Räumlichkeiten nutzen und einen Schulbetrieb eröffnen. Und ich habe gedacht, normal sagen die dann, ja, was können dann uns Geld geben und so weiter und so fort. Und ich habe gesagt, ja, lass die mal machen. Und ich war wirklich sehr reserviert. Und die haben mich überrascht. Die sind nicht gekommen. Eine Woche nicht, 2 Wochen nicht. Einen ganzen Monat haben die nicht nach Geld gefragt. Die haben gar nicht nach Geld gefragt. Und haben jetzt 60 Schüler, wo sie ehrenamtlich 2 Lehrer organisiert haben. Wo sie sagen, hey, wie können die bei uns in Kinderstunde gehen und nicht lesen und schreiben? Wie können die nicht selber die Bibel irgendwann lesen? Wir müssen doch als Gemeinde Verantwortung übernehmen und sagen die, wenn Gott uns schon was schenkt und uns den Intellekt gibt, lesen zu können und er uns mit dem Haus segnet, dann müssen wir doch das den Armen weitergeben und sagen, ihr sollt es mindestens genauso gut haben wie wir. Ich möchte mit euch 5 Minuten über das Thema Gebe reden, aber nicht über das Geld. dieser junge Mann ist auch in der Kinderstunde und sein Name ist Kosmos. Und wenn es darum ging, in der Kinderstunde ein Spiel zu machen, sollte er einmal von da hinten nach vorne an die Bühne kommen und hat da Kinder umgesäbelt, weil er es einfach nicht gesehen hat. Und meine Frau war zutiefst bewegt und sie hat gesagt, hey, ich habe da riesige Buchstaben, was an die Wand geschrieben und er soll es vorlesen und er ist dann so hingegangen und hat so gelesen. Da stimmt was mit den Augen nicht, können wir dem nicht helfen? Dann habe ich gesagt, ja, wir können mal zum Arzt bringen und gucken, was los ist. Wir können auch beten. In der Bibel steht, Silber und Gold habe ich nicht, aber im Namen Jesu stehe auf. Aber ich komme in so viel Gemeinde Gottes rum, Silber und Gold habe ich nicht, darf keine Gemeinde mehr sagen. Das stimmt nicht. Aber im Namen Jesu stehe auf, das dürfte man noch sagen. Also haben wir für ihn gebetet, aber das Augenlicht wurde nicht besser. Und dann haben wir gesagt, wir gehen zum Optiker. Ich sehe ein paar Brille, so, ihr habt vielleicht 2, 3, 4, wenn es hochkommt. Der junge Mann hat -11. Der sieht praktisch Tag und Nacht. Das war's. Und dann hat der Optiker gesagt, aber du bist ja ein Weißer, dann kannst du ja eine Brille kaufen. Dann habe ich gesagt, ja, ich bin ein Weißer, aber ich bin ein Missionar. Und sagt er, ja, ihr findet doch immer irgendwas und so weiter. Das war ein Inder. Ja, ich sagte, das ist ja gut, Geld zu machen. Kurzum habe ich meiner Frau gesagt, hey, die wolle 250 Euro, um dem die Gläser da hinzukriegen. Aber wie ich auf dem Weg war, hat schon Gott zu mir gesprochen und gesagt, David, was sind 250 Euro im Vergleich, wenn später eine Herde von jungen Leuten auf dich zukommt im Himmel und sagt, hey, weil der lesen konnte, weil der uns in der Bibel vorgelesen hat, weil der in der Schule war oder jenes oder welches, oder weil er seine Familie ernähren konnte, weil er einen Job erlernen konnte. Dann sind 250 Euro im Vergleich wenig. Und wisst ihr, wenn ich was empfange, kann ich nur weiter empfangen, wenn ich anfange weiterzugeben. Und das ist eine Lektion, die ich schon seit 3 Jahren lerne, wo ich immer wieder frisch motiviert werde. Ich war Bankkaufmann, ich war Filialleiter, ich habe ein großes Auto gefahren, ich war finanziell unabhängig, mir ging's gut. Und dann bin ich auf die Bibelschule, also habe ich erst mal das Auto verkauft. Ich habe von einem guten Lohn auf BAföG umgestellt. Dann habe ich als Student gelebt und Gott hat mich versorgt. Und nach dem Studentenjob hieß es, hey, geh doch in die Mission, verkauf doch alles oder lass alles zurück. Und Gott wird dich so versorgen, wie es Geld reinkommt. Gott überfordert einen nicht. Der sagt nicht von jetzt auf gleich, wenn du es nicht verträgst, hey, er ist mit mir 7, 8 oder 9 Schritte gegangen. Aber er hat mir beigebracht, wenn man was gibt, dann hat man die Hände wieder offen, um zu empfangen. Und manchmal gibt man gar nicht freiwillig, sondern es wird einem genommen. Aber man kann es akzeptieren und sagen, Gott, es ist gut, dass es genommen wird. Adam wurde damals eine Rippe genommen. Er hat eine Rippe gegeben. Er hat es akzeptiert und hat eine wunderbare Frau dafür bekommen. Wie es dann weitergegangen ist, da wollen wir jetzt nicht drüber reden. Abraham war bereit, seinen Sohn zu geben, Gott zu geben. Und Gott hat das genutzt, um einen riesen Segen draus zu machen. Hiob hat akzeptiert, dass Gott ihm praktisch alles genommen hat. Und er hat auch mal geschimpft. Aber Gott hat die ganze Sache veredelt. Gott hat ihm viel mehr zurückgegeben. Und mir liegt eins auf dem Herzen, und das ist interessant, dass das heute Morgen schon angesprochen wird. Sowohl von der Jugendlichen als auch beim Jürgen. David, der gab die Rache Gott ab. Er war verletzt, er war schon als Mann Gottes eingesetzt. Er hätte einfach selber rächen können, wo ihm Unrecht getan wurde. Und wir lesen in Römer 12, Vers 19, die Rache ist dem Herrn. Liebe Freunde, verschafft euch nicht selbst Recht, überlasst vielmehr Gott das Urteil, denn er hat ja in der Heiligen Schrift gesagt, es ist allein meine Sache, euch zu rächen. Ich, der Herr, werde ihnen alles vergelten. Gott hat gegeben. Er hat seinen Sohn gegeben, weil er gesagt hat, hey, mir ist es wichtig, dass ich in Verbindung mit anderen komme. Und was ist daraus entstanden? Eine noch viel größere Gemeinde, wie sie vorher war. Es steht in der Bibel, er hat mich so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gegeben hat. Der Junge war bereit, Brot und Fisch zu teilen. Und das ist göttliche Mathematik. Durch Teilen vermehrt sich's. Wo er und sein Vater vielleicht satt geworden wären, sind 5000 Männer mit Frau und Kind satt geworden. Zachäus war bereit, zurückzugeben, was er falsch eingesammelt hat. Die vier Freunde waren bereit, Zeit zu investieren, um ihren Gelähmten zu Jesus zu bringen. Sie waren noch bereit, eine extra Meile zu gehen und das Dach abzudecken, weil kein Platz mehr war, um den Freund runterzulassen. Paulus war bereit, sein ganzes Leben zu geben und Gott hat's gesegnet. Und ich will dir heute Morgen sagen, Gott hat nichts dagegen, dass ich oder dass du was besitzt. Aber er will nicht, dass wir drauf sitzen. Wir haben Zeit. Wir haben Einfluss. Wir haben Gesundheit. Wir haben Vermögen. Wir haben Intelligenz. Und so viele andere Sachen. Und Gott will, dass wir es nutzen, dass sein Reich kommt und dass sein Wille geschieht. Wir sind jeder einzelne Christ aufgefordert, bis ans Ende der Welt zu gehen, um Reich Gottes zu bauen. Und für eine Mama ist es Ende der Welt manchmal die Küche. Für einen Lehrer ist es Ende der Welt die Schule. Für einen Ingenieur ist es das Büro. Für einen Architekt vielleicht die Baustelle. Für einen Busfahrer der Bus. Und für einen Student die Uni. Für mich und meine Frau ist es aktuell Ende der Welt Sambia. Aber wenn jeder an sein persönliches Ende der Welt geht und dort bereit ist, durch Teilen das Reich Gottes zu vermehren, dann wird jeder Mensch erreicht. Wenn ihr jetzt oder wenn ich sage, nee, ich mache lieber eine Gemeinde in Deutschland, da ist es wärmer, also manchmal, da ist es sicherer, da sind die Räume wärmer. Ja, wir haben auch manchmal nur 5 Grad, aber keine Heizungen. Wenn ich sage, nee, ich will jetzt Geschäftsmann werden, ich will jetzt hier oder da. Nein, Gott hat dir Dinge anvertraut in deinem Leben und er möchte, dass du es ihm gibst. Und ich möchte dich, das ist natürlich schwer, das als Gastsprecher zu sagen, ich möchte heute Morgen den einen oder anderen aufrütteln und sage, gib in diesem Jahr 2018, gib deine Bitterkeit, gib deine Unvergebenheit, gib sie Gott und er kann sie veredeln. Kennt ihr Himbeergeist? Ich trinke keinen Alkohol. Aber ich habe gehört, Himbeergeist sei wohl so was Hochprozentiges. Es sei das Beste aus der Himbeer, das sei der Geist aus der Himbeer. Dann bedeutet es für mich, dass der Heilige Geist das Beste aus dem Heiligen ist. Und dieser Heilige Geist, der ist da, um kaputte Beziehungen wieder zu heilen. Der ist da, um ein gestörtes Verhältnis, wie ich mit Dingen in meinem Leben umgehe, wie ich meine Zeit gebe, wie ich meine Zeit teile, mit wem ich meine Zeit teile, mit wem ich meine Finanzen teile, mit wem ich meinen Einfluss teile. Und das möchte ich euch dieses Jahr mitgeben, da möchte ich euch herausfordern. Überlegt, ihr als Gemeinde, du, sie, jeder ganz individuell. Wie kann ich was Positives oder auch was Negatives, wo mir jemand Dinge genommen hat in meinem Leben, die ihm eigentlich nicht zustehen, dass er genommen hat, wo Menschen mich verletzt haben, wo Menschen mich in eine Situation gebracht haben, wo ich gar nicht rein wollte oder wo ich selber in eine Situation gekommen bin, wo ich unachtsam war oder wo ich nicht in Gottes Wille war. Wie kann ich das Gott geben, dass er es veredeln kann und dass daraus Reich Gottes gebaut werden kann? Ihr habt auf den Stühlen so eine Karte gesehen. Und der Jürgen hat es vorhin angesprochen und wir haben wirklich phänomenale Angriffe. Und Geld ist die eine Sache. Ja, wir brauchen Geld. Ihr wisst, als junge Familie mit dem Sohn und so weiter und so fort, das Leben ist nicht umsonst. Aber viel wichtiger ist, dass ihr für uns betet. Was bringe uns volle Konte in Sambia, wenn wir niemand haben, der für uns betet und Gott uns nicht bewahrt? Auf der Rückseite ist unsere E-Mail-Adresse und die Facebook-Seite und auch die WhatsApp-Nummer. Aber auch für die coolen Jugendlichen so ein QR-Code, wo man scannen kann und direkt an uns spenden kann. Für die ältere Generation, damit kann man auch zur Bank gehen und sagen, überweis mal was oder mach einen Dauerauftrag. Deutschland ist echt gesegnet. Ihr unterstützt die Mission, ihr kriegt vom Finanzamt das Geld wieder zurück. Und ihr kriegt im Himmel eine Belohnung dafür. Also das ist, da liegt ein Segen auf Deutschland und auf dem Finanzamt, auch wenn man gerne mal drüber schimpft. Aber ich glaube, das ist ein göttliches Prinzip. Teile Dinge und sie werden einfach mehr. Und nur wenn du weitergibst und deine Hände leer sind, kann Gott dir wieder geben. Weil es heißt ja bekanntlich, der Teufel gibt immer auf den größten Haufen. Aber das ist bei Jesus nicht so. Er gibt da, wo er weiß, derjenige geht richtig mit der Verantwortung um. Und es ist nicht schlimm, reich zu sein. es ist schlimm, auf dem Besitz zu sitzen. Lasst mich zum Schluss noch mit euch beten. Und dann habe ich ein 1,5-minütigen Video, den ich euch einfach zum Abschluss noch zeigen will, wo ich mich bedanke, dass ich bei euch war und wo ihr die Kinder in Pauleni seht und unser Ziel, unsere Vision, Licht dorthin zu bringen, wo Dunkelheit ist. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du dein Wort hältst und ich danke dir, dass wir in der Bibel lesen dürfen. Jeder, der sich um dein Reich kümmert, wird alles bekommen, was er dazu braucht. Vater, ich danke dir, dass wir lesen dürfen, dass noch nie ein Gerechter um Brot hat betteln müssen oder um Wasser. Ja, und Vater, wir sind so verwöhnt in Deutschland. Wenn wir manchmal sehen, was wir an Angebote haben, dann geht es nicht darum, ob wir was haben, sondern wie gut wir es haben. Und ich danke dir von ganzem Herzen, dass wir wissen dürfen, alles liegt in deiner Hand und du bist ein gerechter Gott und du musst es mal aussortieren, warum der eine hier und der andere dort geboren ist, warum der eine Bildung bekommen hat und dem anderen die Bildung entzogen wurde, warum der eine so eine Hautfarbe hat und der andere so eine Hautfarbe hat und warum der eine früh sterben muss und warum der andere lang leben darf, obwohl er vielleicht in den Augen von Menschen ungerecht ist. Vater, du weißt, warum Menschen ihren Körper verkaufen müssen, um ihre Kinder zu ernähren, aber du weißt auch, warum Menschen Lebensmittel in den Müll schmeißen, weil sie es nicht schaffen, sie leer zu essen. Vater, ich danke dir, dass du alles in deiner Hand hältst. Und ich möchte wirklich, wie es auch in der Bibel steht, nicht sehen, was vor Auge ist. Weil du, Vater im Himmel, du siehst das Herz an. Und hilf mir nicht zu richten, hilf jedem Einzelnen, nicht menschlich zu richten, sondern diese göttlichen Maßstäbe anzusetzen und zu hören, was du möchtest, dass dein Reich kommt und dass dein Wille geschieht. Für uns in Sambia, für die Gemeinde hier in Albershausen, für jeden an seinem speziellen individuellen Ende der Welt, wo du ihn gesetzt hast, um für dich da zu sein, für dich Licht und Salz in dieser Welt, in dieser Stadt, in diesem Dorf zu sein. Ich danke dir, Vater, dass du mit uns bist und ich danke dir, dass dieses Jahr ein Jahr ist, wo du uns verändern möchtest, näher hin zu dir. Und ich bitte ganz speziell für die Personen, die es betrifft, dass sie diese Verbitterungen und ja diese Situation loslassen sollen, wo sie Menschen vergeben sollen, wo ihnen Unrecht getan haben. Wo sie verbittert sind von Erlebnissen mit dir, die nicht so funktioniert haben, wie sie hätten funktionieren sollen. Ich danke dir, Vater, dass du durch deinen Heiligen Geist kommunizierst und jeden einzelnen individuell ins Herz sprichst. Im Namen Jesu. Amen. Ich möchte euch noch eins mitgeben. Nur weil man in der Mission arbeitet und für Gott sozusagen 100% unterwegs ist, heißt es nicht, dass es schlechte Zeiten gibt. Wir haben dieses Jahr ein Kind verloren. Meine Frau war schwanger und ich liebe Kinder. Und es hat mein Herz gebrochen. Aber Gott hat einen Weg damit. Und Gott hat uns nie versprochen, dass es einfach wird, aber er hat uns gesagt, dass er bei uns ist. Und im Nachhinein darf ich sehen, wie Gott uns durchgetragen hat und wie er uns auch Verständnis für andere Menschen geschenkt hat. Aber wenn du meinst, weil du mit Gott gehst, ist es die Versicherung, dass nie mehr Leid und Elend dieses Jahr auf dich zukommen wird, verabschiede dich von dem Gedanke. Aber wenn es hart wird, dann vertraue auf Gott, such die Gemeinschaft in der Gemeinde und Gott wird euch führen. Und im Nachgang irgendwann werdet ihr es verstehen, spätestens im Himmel. Gott segne euch.